Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und bei mir ist der Manu. Guten Morgen.
Guten Morgen, mein Lieber.
Jetzt hast du mich völlig rausgebracht mit deiner erotisierenden Stimme. Was war das? Achso, ja, genau. VR, Virtual Reality, Brillen sind ja gerade das heiße Thema und waren ja jetzt zuletzt auch auf der Gamescom quasi kein Spielehersteller, der nicht zumindest irgendwie damit rumexperimentiert hat und da irgendwie was gezeigt hat. Und wir haben heute so einen zweigeteilten Podcast. Wir wollen uns nämlich über eine VR-Demo unterhalten, die bei Ubisoft anspielbar war. Und danach, die ist nämlich entstanden in so einer neuen, wie soll man es nennen, so ein Innovations... Think Tank. Ja, ist ein schönes Wort, so Innovationsinkubator oder sowas, den Ubisoft jetzt in Montreal neu hat. Der heißt Ubisoft Funhouse und es ist im Prinzip so eine Subabteilung, nenne ich es mal, die absolut darauf ausgelegt ist, dass dort eben Ideen konzipiert werden. Und es ist gar nicht immer unbedingt gedacht, dass das dann auch zur Marktreife gebracht wird. Wenn da draußen ein Spiel wird, umso besser. Wenn nicht, dann kann man es
fällt da Technologie ab oder Erkenntnisgewinn oder ich schätze mal auch einfach Mechaniken, die man dann vielleicht in irgendwelchen anderen Spielen ausprobieren, einbauen kann, Bewegungssteuerungsgeschichten und so weiter und so fort wahrscheinlich.
Genau. Kennt man ja auch teilweise von irgendwie Blizzard oder so, die haben doch auch dieses, dass man irgendwie einmal im Monat haben die doch so einen Jam oder sowas, wo dann irgendwie Entwickler, die bei Blizzard arbeiten, dürfen dann Arbeitszeit darauf verwenden, an anderen Ideen zu arbeiten und dürfen das dann vom Rest des Teams quasi pitchen. Und daraus sind ja, glaube ich, auch so Sachen wie dann Hearthstone oder sowas entstanden, dass das im Prinzip so interne Innovations-Ermutigungsanreize waren. So, ne?
Ja, oder ganz bekannt bei Double Fine, da sind ja wirklich einige der letzteren Spiele daraus entstanden, ja.
Genau.
Und da ist es aber jetzt eine richtige Unit, oder? Das sind dann Menschen, die nur dort in diesem Think Tank arbeiten, oder? Sind es Mitarbeiter, die sonst an Assassin's Creed und Co. arbeiten?
Jein. Also ich glaube, das sind tatsächlich Mitarbeiter, die sonst an Assassin's Creed und Co. arbeiten, die dann aber einfach mal sagen können, ey, ich habe einfach jetzt mal Bock, irgendwie für 3 Monate in diesen Think Tank zu gehen. Und oder die natürlich auch einfach sagen so, hey, Assassin's Creed ist jetzt erstmal fertig und bevor ich jetzt auf ein anderes Projekt gehe, werde ich, also wird man halt von seinem Chef da mehr oder weniger 3 Monate geparkt. Und dann sagen die halt, ja, geh doch mal da rein, probier da mal was Neues aus, vielleicht lernst du da auch neue Leute kennen, das ist wahrscheinlich sicherlich auch die Idee davon, und geh da mal hin und, ja, sei halt mal kreativ und, genau. Aber ganz kurz noch so, also deswegen ist der Podcast zweigeteilt, auf der Gamescom habe ich nämlich ein Interview mit dem Patrick Plurt geführt, der ist der Gründer dieses Ubisoft Funhouse und der ist auch jetzt da quasi der Chef dieser kleinen Abteilung innerhalb von Ubisoft Montreal. Und das kommt dann aber in Anschluss an unser Gespräch jetzt.
Dann war das ja sein zweiter Besuch bei uns, oder? Der war doch auch bei Ori and the Blind Forest, glaube ich, der Lead. Kann das sein?
Nee, das ist doch, Microsoft hat doch gar nichts mehr damit zu tun.
Nein, Ori and the Blind, Quatsch, Entschuldigung, nicht Ori and the Blind Forest, das andere, das wunderschöne,
Child of Light,
das meinte ich.
Das kann, ja genau, das kann sogar sein. Dann habe ich nur einfach damals die Verbindung nicht mehr geknüpft. Da hat er auf jeden Fall mitgearbeitet. Genau.
Weil auf dem Event habe ich, glaube ich, auch mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, ob es er war, aber genau. Und da hatte ich nämlich auch schon so das Gefühl, dass das auch aus so einer Think Tank-Geschichte heraus entstanden ist. Wahrscheinlich hat sich das daraufhin irgendwie so entwickelt, dass sie gesagt haben, wir installieren das fest.
Das ist durchaus möglich. Also dieses Child of Light ist ja auch so eine, hey, wir probieren mal was Neues und was ganz Kleines und das Valiant Hearts und so. Also Ubisoft ist ja da durchaus sehr experimentell, was das teilweise angeht und scheut sich auch gar nicht davor, so seine großen Marken wie Assassin's Creed durchaus mal irgendwie anders zu verwenden, siehe Assassin's Creed China oder sowas. Und ich glaube, dass das durchaus möglich ist, dass das aus dieser Idee oder nach dem Child of Light, dass der gesagt hat, hey, ich habe da so viel Lust drauf, ich möchte das jetzt quasi Vollzeit machen in so einem kreativen Think Tank.
Aber das hört man jetzt ja wahrscheinlich gleich im Interview.
Genau.
Wir wollten uns ja noch davor jetzt unterhalten über eins dieser Experimente, die dort entstanden sind oder ist und das wir auf der Gamescom ausprobieren durften.
Genau, das heißt Ubi Eagle VR oder sowas. Ich habe mir den genauen Namen gar nicht gemerkt, oder?
Eagle Fight.
Eagle Fight, genau, so hieß es.
Und nicht an Sonic denken?
Also wie der Adler, das ist quasi das englische Wort für Adler. Und das gab's da mit Oculus zum Ausprobieren. Man hat da so 2 gegen 2 gespielt und es war im Prinzip ein Adler-Dogfight-Simulator mit VR-Brillen.
Ja, das beschreibt es ganz gut. Dogfight mit Eagles, das finde ich super. Da kommt Sonic the Hedgehog sozusagen. Aber es ist genau das. Also man hat die Brille aufgesetzt und war dann innerhalb, man war die Augen eines Adlers und man hat sogar noch so diese Schnabelspitze vorne gesehen. Und die Demo fing damit an, dass man auf einer, ja, auf diesen Kirchturmspitzen, diese, wie nennt man denn diese? Diese Galionsfiguren quasi, die oben an so Kirchtürmen rausstehen.
Genau, das sind diese klassischen Vantage Points, wie man sie halt von Assassin's Creed kennt. Da oben an der Kirchturmspitze ist halt noch so ein kleiner Holzbalken und da kann man halt dann drauf sitzen. Ich glaube auch eh, dass das irgendwie was von Assassin's Creed übernommen hat, weil man ist ja durch so Paris geflogen. Das sah natürlich lang nicht so toll und super designt aus wie Assassin's Creed, sondern halt eher so ein bisschen stilisiert die Stadt. Also alles im Prinzip nur so graue Blöcke mit so schwarzen aufgemalten Fenstern. Also du hast schon gemerkt, dass das jetzt kein hochpoliertes Spiel ist, sondern halt eher so eine Tech-Demo, wo halt im Prinzip so ganz rudimentär nur so 3D eine Stadt designt wurde, damit man halt ungefähr sehen kann, wo diese Stadt so wie ist, welche Gebäude da sind. Aber die haben sich jetzt nicht viel Zeit dafür genommen, da irgendwie alles super detailgetreu zu umzusetzen.
Und? Ja, es war durchaus Absicht, weil der Entwickler, der uns da eingeleitet hat, also man war da zu viert in diesem Raum. Am Anfang war das nur ein Wettrennen quasi und das zweite Mal war dann Dogfight. Und der hat dann eben auch erklärt, der Sinn dieser ganzen Geschichte war in erster Linie auszuprobieren, wie man VR mit schnellen Flügen und mit schnellen Bewegungen so machen kann, dass es den Leuten nicht schlecht wird. Also es war jetzt nicht im Vordergrund, da ein Spiel zu entwickeln für VR, sondern, so habe ich es zumindest verstanden, damit zu experimentieren und auch mathematisch an die Sache ranzugehen, A, zu analysieren, warum wird manchen Leuten schlecht und B, Wege und Mittel zu finden, wenn man diesen Grund dann herausgefunden hat, dass es auch funktioniert, ohne dass den Leuten schlecht wird oder eben weniger Leuten schlecht wird. Und deswegen war die Texturen und so weiter, das war alles im Hintergrund. Es ging wirklich nur darum, quasi einen kleinen Spielplatz zu haben, um mit einem Vogel durch die Gegend zu fliegen.
Und wie hat dir das gefallen? Also sprich, ist dir da schlecht geworden?
Nee, aber also mir wird generell nicht schlecht. Also ich liebe auch Achterbahn fahren. Es gibt ja Menschen, die können irgendwie Achterbahn nicht aushalten und denen wird dann irgendwie übel. Ich setze mich irgendwie in jede Achterbahn und habe da riesen Spaß dran. Deswegen war das bei VR bisher auch kein so ein Problem, wobei da ja natürlich die erschwerend hinzukommt, dass du deinen Körper eben nicht bewegst. Das ist ja oft der Hauptgrund, dass du eine Bewegung siehst mit deinem Körper, aber dein echter Körper diese Bewegung nicht mitmacht und deswegen so ein Unwohlgefühl auftaucht. Aber wir haben uns ja in den Casts auch darüber unterhalten, von der Gamescom direkt, dass wir Trackmania, das war ja ein Raum nebenan, Trackmania ausprobiert haben. Das war so das erste Mal, dass ich so ein bisschen nachvollziehen konnte, warum Leuten schlecht wird, wenn so dieses Gefühl eben auftaucht, so das stimmt irgendwas nicht. Aber bisher ist es bei noch keiner Demo so passiert, dass mir schlecht wird, außer bei so Sachen, wie du auch gesagt hast, Alien Isolation letztes Jahr, wenn man den Blickwinkel mit dem Analogkreuz anders bewegt als den Kopf. Aber das ist ja eine Sache, das wissen inzwischen, glaube ich, alle, dass man das nicht machen sollte. Aber bei der Demo war das butterweich. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich ein Federkleid an.
Hattest du Fly Like an Eagle von Seal im Kopf dann?
Nee, eher diese Top Gun Fighter Musik.
Ja, stimmt, die passt auch. Ja, also was ging's im Spiel? Also im Prinzip war das ganz cool, dass man eben keinen Controller hatte, sondern halt mit der Kopfbewegung gesteuert hat. Also sprich, wenn du den Kopf geneigt hast nach rechts oder links, dann bist du eine Kurve geflogen und wenn du nach oben geschaut hast, bist du nach oben geflogen. Wenn du nach unten geguckt hast, bist du nach unten geflogen. Und das war im Prinzip schon alles, was da an Steuerung drin war. Du hast nie irgendwie nochmal den Blick mit einem Controller drehen können oder müssen oder sowas. Und deswegen ist mir da auch überraschenderweise überhaupt nicht schlecht geworden. Ich war recht schnell drin, wusste dann genau, wie die Steuerung funktioniert. Und dann konnte ich mich schon fast in Anführungsstrichen wieder auf das Spiel konzentrieren, weil das so intuitiv war. So, weil man natürlich, wenn man so um die Kurve guckt, sag ich mal, dann legt man den Kopf ja auch so ein bisschen leicht auf die Schulter, ne? Und das hat dann gut funktioniert. Und dann habe ich wirklich so Flugmanöver in Anführungsstrichen geflogen, also wirklich so versucht raufzufliegen und dann von den anderen so von oben anzugreifen und dann so im Sturzflug runter auf den. Und dann später, als diese Dogfights dann kamen, das war im Prinzip so ein Capture the Flag, also da gab es eine Flagge, die irgendwo in der Stadt gespawnt ist, dann musstest du da hin und die so schnell wie möglich einsammeln. Das war im Prinzip einfach nur so eine gelbe Leuchtsäule, also da musstest du nicht mal die Höhe treffen, sondern du musstest nur durch diese Leuchtsäule durchfliegen. Und dann hast du die eingesammelt und dann musstest du sie zu einer Base bringen, genau, ja, zu einem Checkpoint bringen. Und du konntest aber dann, also in der zweiten Ding gab es dann doch einen Controller, aber damit konnte man nichts machen, außer schießen. Das war irgendwie ein Tastendruck. Und mit dem Schießen konntest du im Prinzip so diese Adlerschreie abfeuern. Genau. Und diese Schallwellen haben dann dafür gesorgt, wenn sie den anderen getroffen haben, dass der die Flagge verloren hat und dann konntest du sie einsammeln oder sie war zumindest erstmal wieder neutral und zum Aufsammeln da. Und das hat überraschend gut und präzise und auch spaßig funktioniert, dass man da nicht irgendwie da saß.
Vor allem, weil zum Einsammeln reicht es ja, über die Säule zu fliegen, aber das Ausweichen war ja dann entsprechend spannend, weil du eben auch gemerkt hast, oh Gott, da schießt jetzt jemand auf mich und dann macht es natürlich Sinn, etwas tiefer zu fliegen und quasi durch die Häuserschluchten auszuweichen und möglichst schnell um eine Ecke bei einem Haus zu fliegen, damit du eben nicht mehr im Target bist des anderen Eagles oder des anderen Falken. Was waren es? Adler.
Adler, ja.
Und das hat total Spaß gemacht und natürlich auch immer so diese Schadenfreude-Momente, wenn du dann halt gegen die Wand geknallt bist, weil dann hast du die Flagge natürlich auch fallen lassen. Also es war sehr, sehr, sehr intuitiv und sehr cool. Das Einzige, was ich ein bisschen unintuitiv fand, aber das habe ich einfach vergessen dann in, wie sagt man das?
Nicht unintuitiv. Intuitiv, danke. Unintuitiv ist quasi ohne Eskimos. Aber.
Der hat ja da betont auch am Anfang, vor einem auf dem Tisch stand ja diese Kamera, die natürlich dann die Oculus, den Oculus, es war Oculus, haben wir gar nicht dazu gesagt, gell?
Doch, habe ich am Anfang gesagt.
Ja. Der die Oculus trackt, um zu sehen, ob du nach links oder rechts fliegst. Aber als Adler selber habe ich dann natürlich oft auch vergessen, dass die Kamera ja nur von vorne da ist und habe dann ganz oft so, wenn ich in Steilflug dann um die Kurve rum bin, habe ich halt meinen ganzen Körper gedreht, weil ich so das Bedürfnis hatte, jetzt so nach links rüber zu weichen und habe dann mich manchmal gewundert, dass er nicht mehr so sauber reagiert und dann wieder dran gedacht, ach ja, logisch, ich bin aus dem Sichtfeld der Kamera. Was ja eigentlich aber auch unlogisch ist, diese Bewegung, weil wenn ich selber der Adler bin, dreht sich mein, weißt du, wie ich meine, der Körper dreht sich ja nicht, sondern du legst ja wirklich nur so auf die Seite, um dann die Flugrichtung zu ändern. Also das war das Einzige, was da noch ein bisschen problematisch war, weil man es halt gerne vergisst. Weiß nicht, ob dir das auch passiert ist.
Nee, mir ist es tatsächlich nicht passiert, weil ich da auch irgendwie gar nicht so dran gedacht habe, mich nach hinten umzudrehen, sondern halt eigentlich immer nur nach vorne geschaut habe. Aber klar, das ist natürlich der Nachteil dann dieser Bewegungssteuerung, dass man halt also wenn man es vergleicht mit dem Eve Valkyrie, was ja auch im Prinzip, also ob das jetzt ein Adler oder ein Raumschiff ist, ist ja mal natürlich inhaltlich irgendwie eine andere Ebene, aber im Grunde von der Steuerung her echt ähnlich. Und da war es ja aber dann so, dass man im Prinzip mit der Brille halt nur im Cockpit umhergeschaut hat und mit dem Stick die Flugrichtung des Raumgleiters verändert hat. Und da konntest du dann nämlich genau das machen. Also da bist du im Prinzip um die Kurve geflogen und hast dann mit deinem Kopf konntest dann so nach hinten schauen, ob da jemand hinter dir fliegt.
Oder? Das hat mein Mann hat jetzt auch gerade gehört, wie du selber nach hinten fliegst.
Ja, ja. Sehr schön. So leiser geworden, ne?
3D-Podcast.
Also das heißt, da war es dann natürlich nochmal eine Ebene mehr, weil du eigentlich dann die Sichtrichtung nicht automatisch auch deine Flugrichtung war.
Genau, ja.
Aber das ist dann wieder, glaube ich, eher was, wo Leuten möglicherweise ein bisschen schwummrig wird. Und wenn das Ziel bei dem Ubisoft-Ding war, dass du eben ein Spiel hast, wo keinem schlecht wird, dann würde ich sagen, sind sie da zumindest dem relativ nahe gekommen. Natürlich war da spielerisch nicht viel drin dann.
Es ist bei Eve Valkyrie ein bisschen gefährlicher. Also das merkt man schon, wenn man nach links schaut aus dem Flugzeug raus und du machst eine mega Steilkurve rechts. Es ist schon sehr unangenehm in dem Moment. Aber ist natürlich auch, steigert natürlich auch so dieses Gefühl, in einem Raumschiff zu sitzen. Aber es sind ja zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Entweder du bist halt Pilot oder du bist halt in den Augen. Das war beides ja richtig so gesehen, ja.
Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ist halt wieder, und ich wiederhole mich da, dieses klassische VR-Problem, dass man dann total geflasht ist, wenn man die Brille abnimmt und sich denkt, boah, das ist ja die Zukunft. Mhm. Und wenn man es dann mal ein bisschen sacken lässt und drüber nachdenkt, stellt man sich fest, so, ja, aber eigentlich, also spielerisch war da jetzt dann auch nicht so mega viel drin. Das naja, macht dann jetzt, für eine halbe Stunde Spaß.
Ja, aber das ist ja nur eine Art der Verpackung, habe ich so das Gefühl. Also wenn das jetzt wirklich innerhalb von einem, also die könnten ja 1:1 ja jetzt die Stadt aus Assassin's Creed Unity reinladen. Das ist ja nur eine, weißt du, ist ja nur ein bisschen händische Arbeit, die Vögel da jetzt in Assassin's Creed Unity Engine rumfliegen zu lassen. Und dann hast du ja eine komplette Stadt. Und da kannst du dir ja viel einfallen lassen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Wir sind jetzt halt gerade so auf diesem Stand, so, okay, die Technologie ist jetzt da. Jetzt müssen halt die Spielideen kommen. Aber das ist ja genau das, was die mit diesem Funhouse auch erreichen wollen.
Ja,
da und jetzt mehr draus zu machen noch, ja.
Und ich finde es auch ganz cool, dass Ubisoft halt sowas auch einfach mal auf eine Messe mitnimmt und halt einfach sagt, ja, super, das ist jetzt kein Spiel, das wird sehr wahrscheinlich auch kein Spiel werden, sondern das ist halt einfach ein Experimentierding und wir wollten das halt mal zeigen, so, und das war, also der hat ja auch jetzt irgendwie relativ deutlich gemacht, so, ja, das ist ein absoluter Prototyp und er hat auch gleich irgendwie vorgemacht, gesagt, ja, es kann irgendwie sein, dass der dann irgendwie abstürzt und so, weil das halt noch alles noch nicht irgendwie QA getestet ist und hunderte Stunden irgendwie ausprobiert wurde, sondern das ist halt wirklich einfach eine Bastelei, eine Spielerei und da sowas kriegst du ja im Regelfall bei anderen irgendwie dann gar nicht zu sehen. Es wird ja
außer du machst mal so einen Studiobesuch oder so. Also es war eine schöne Sache, das auf die Gamescom mitzunehmen, fand ich auch.
Ja.
Der dritte Teil, der war dann aber schon wieder ein bisschen näher an unserer Spielerfahrung dran. Da wollen wir da auch drüber reden, ja, oder?
Ich weiß gar nicht, um was es geht.
Ja. Der altbekannte Protagonist aus Far Cry
3. Ach so, okay, ja, stimmt. Da hatte ich jetzt, stimmt. Oh ja, das war geil. Da habe ich jetzt gerade vollkommen Blackout gehabt. was will er denn jetzt hinaus?
Der Entwickler dann so, ja, okay, jetzt, das war jetzt die Eagle-Demo. Jetzt setzt die Brille nochmal auf. Ich sage jetzt erstmal nichts. Ihr werdet gleich einen alten Bekannten wieder treffen. Und dann saß man da so und dann kam.
Ja, geil, Lothar Matthäus.
Ich dachte jetzt eher an Gina Wild, aber gut. Dann hat er uns die Brille aufgesetzt und dann kam so dieses, so ein knisterndes Lagerfeuer und dann kam so dieses Far Cry 3 Logo und alle schon so, hat man schon so dieses Raulen gehört, neben einem Kopfhörer aufgesetzt und dann war diese Situation. Far Cry 3, wer es nicht gespielt hat, kennt die Szene aber, glaube ich, trotzdem. Ich glaube, die war in dem Trailer oder in diesem Ankündigungsvideo damals auch zu sehen. War's, der Protagonist steht vor einem und hat dich als Spieler gefesselt und du sitzt am Rande einer Klippe oder Klippe. Unten war so ein Bergsee oder so ein Wasserfall. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation da war. Ja. Aber auf jeden Fall warst du gefesselt und hast so gesehen, an deinen Füßen ist so ein großes Seil und an diesem Seil hängt ein Backstein, so ein richtig schwerer Brocken und drüben werden schon Leute irgendwie diese Klippe runtergeschmissen und das war ein sehr schöner Monolog von Vaas über irgendwas mit Sanity, gell? Das ist so ein Name, diese Szene.
The definition of insanity redet er ja, weil die im Spiel ist es ja so, er hatte ich ja an einer anderen Stelle schon mal irgendwie versucht umzubringen, getötet, genau. Und dann kommst du halt zurück und dann fängt er dich halt wieder ein und sagt dann so, ja, die Definition von Wahnsinn ist quasi immer wieder das Gleiche zu probieren und auf ein unterschiedliches Ergebnis zu hoffen. Und im Grunde ist es ja auch so, er hat dich schon einmal umgebracht und du kommst halt wieder zurück und dann macht das halt nochmal in der Hoffnung, dass es ein anderes Ergebnis gibt und so. Und dann sagt er aber halt, ich bin nicht insane und sowas. Also es ist ein relativ... Das war halt damals so einer dieser ikonischen Momente, mit dem halt Vaas so als Charakter gezeichnet wurde. Mhm. Und da kann man sich, selbst wenn man nicht mehr alle Details irgendwie genau im Kopf hat, relativ gut noch dran erinnern, wenn man Far Cry gespielt hat. Und das ging mir schon recht nah. Also ich hatte jetzt keine. Ich hatte jetzt keine panische Angst. Aber man hat da schon irgendwie, man fühlt sich so ein bisschen unwohl, wenn der Typ halt wirklich so ganz nah an dein Gesicht rankommt und dir halt so droht. Und dann stößt er natürlich diesen Backstein halt runter in diesen Höhleneingang. Also das ist halt wirklich so ein Canyon, der so nach unten geht. Und du siehst halt so, wie das Seil sich so abwickelt und dann dich so in den Canyon reinzieht. Ja. Und da hast du schon im ersten Moment so, ups, da erschrickst du halt schon ein bisschen, obwohl du eigentlich weißt, was passiert.
Ich fand diese Szene, dass man da runtergeschubst wird, die fand ich gar nicht so emotional, weil dann wusste man, dass es gleich passiert. Und B ist es dann halt so ein Ruck, der fehlt. Ja? Also so dieses, dass das Seil da so langsam sich abrollt oder immer schneller abrollt und du weißt, jetzt bin ich gleich weg. Das ist schon witzig gewesen, aber es fehlte halt so wupp, dieses Bodygefühl dazu, dass diese ruckartige Bewegung kommt und dich so wegzieht.
Ja.
Aber viel beeindruckender fand ich, weil da habe ich es richtig gespürt, wenn der halt auf dich zuläuft und das Gesicht hängt dir, also du siehst halt seine Nase, nur noch ein paar Zentimeter von deiner virtuellen Nase entfernt. Ja? Und das war ein total beeindruckender Moment, weil dieser Dialog ja auch so gut geschrieben oder so gut vorgetragen ist von diesem Schauspieler, dass du schon denkst, fuck, komm mir nicht zu nah. Also dieses, du kennst ja dieses Komfortzone mit dieser Pommes-Tüte-Prinzip, gell? Dass du, also je weiter unten an deinem Körper dir jemand nahe kommt, desto näher kann er sein, ohne dass du dich unwohl fühlst. Aber so in dieser Gesichtgegend geht's halt sehr schnell in diese Zone, in diese Komfortzone rein, dass es dir total unangenehm ist, dass du das Gefühl hast, den wegdrücken zu wollen.
Ja.
Und aber das Fiese bei VR ist ja, dass deine du konntest nicht weg. Also ich glaube, jeder von uns, der da saß, hat den Kopf so ein bisschen nach hinten gemacht, ja. Aber das haben sie dir nicht erlaubt sozusagen in dem Moment. Und das war das richtig Fiese, weil du bist aus der Komfortzone, du wolltest Abstand gewinnen, aber es ging nicht, weil du ja gefesselt warst.
Und das ist auch war echt richtig unangenehm. Diese Zone ist auch unterschiedlich groß, je nachdem, in welcher sozialen Situation man gerade ist.
Also, auf der Gamescom ist sie sehr klein.
Genau, wenn du halt zum Beispiel an einem einsamen Gebirgssee sitzt und da irgendwie gerade hochgewandert ist und dann kommen halt andere Wanderer und der setzt sich halt direkt neben dich hin, dann kommst du dir schon komisch vor. Und wenn du zum Beispiel in einer vollgestopften U-Bahn stehst, dann kommst du ja eigentlich Leuten relativ nahe. Und da ist es dann eher nicht unangenehm, weil es irgendwie halt ja nicht anders geht. Also deswegen... Klar, aber Gesicht ist immer unangenehm, wenn dir jemand... Also es kommt drauf an, wer das ist. Bei Gina Wild ist es vielleicht was anderes, aber bei Vars ist es schon so, weil der halt auch diesen geilen Sprecher hat, ne? Diesen super geil synchronisiert von diesem Schauspieler, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und ja, das meinte ich ja mit so, das ist sehr eindringlich irgendwie, ne? Und,
Und das hat mir so eine andere Ebene auf einmal von VR nochmal gezeigt, dass diese... Ich glaube, dass auch für so Telltale oder sowas total interessant werden könnte oder für Spiele, die Geschichten erzählen wollen. Ja, also bis jetzt hatte ich so das Gefühl, die meisten VR-Demos gehen so sehr auf diese Tech-Demo-Geschichte. Also die einerseits sind diese Demos wie Eagle VR so auf Höhe, Geschwindigkeit, dieses Gefühl, dass du irgendwie auch weit über was drüber schaust oder über eine Klippe runterschaust, so dieses virtuelle Gefühl der Höhe und Gefahr zu vermitteln oder eben Geschwindigkeit wie bei Trackmania. Oder so eine präzise Handsteuerung. Also bei Oculus gab es auch ja diese Demo, wo man so Sachen aufgreifen konnte und halt so Physikspielereien. Aber das mit dem Vars war das erste Mal, dass so dieses, oder auch bei diesem London The Heist, dass du so Interaktionen hast mit virtuellen Schauspielern sozusagen. Und ich glaube, dass das für VR durchaus ein großer Faktor sein könnte, wie das für den Konsumermarkt dann funktionieren könnte, wenn dann eben einfach auch so Geschichten erzählt werden, indem du halt direkt mit Leuten interagierst, weil ist dir das aufgefallen, wenn du nämlich von Vars weggeschaut hast, hat er aufgehört zu reden. Die haben immer darauf geachtet, ob du ihn anschaust oder nicht, und er hat erst seinen Monolog weitergeführt, wenn du ihm in die Augen geschaut hast.
Okay, ich habe, glaube ich, einmal weg, und da hat er sowas wie gesagt, so hey, look at me oder sowas, und genau. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt quasi von mir getriggert war oder ob das auch im Original einfach so drin ist.
Doch, der fand es dann so unfair, wenn du ihn zu lange gewarten hast lassen, dann hat er gesagt, hey, hier, schau mich an. Und da kannst du ja auch drauf reagieren in Zukunft auf solche Geschichten, dass du dann halt, dass dieser Charakter halt je nachdem aggressiver wird oder weicher mit dir redet, je nachdem, wie du dich ihm gegenüber verhältst, weil solche Sachen ja dann auch messbar sind. Ja. Ich glaube, da ist echt Potenzial drin in solchen Dialoggeschichten.
Ja, absolut. Und trotzdem sind wir aber, habe ich immer das Gefühl, und deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, dass dieses VR, selbst wenn die ersten Brillen jetzt vielleicht schon sogar dieses Jahr noch kommen, woran ich so nicht so ganz glaube, dann sind wir trotzdem noch immer in so einer Wildwest-Pionierphase, glaube ich. Also da muss noch total viel irgendwie Forschungsarbeit und Marktstudien und sowas ins Land gehen, bevor man auch einfach mal so ein Gefühl dafür kommt, was funktioniert da, was funktioniert da nicht und was macht der Markt, also sprich die Kunden, was machen die mit, für was interessieren die sich und was interessieren die sich nicht und so. Also das ist ja irgendwie was, wo, glaube ich, deswegen experimentieren da ja auch alle, weil es gibt ja noch keine verlässlichen Daten so für normale Spiele, die sind ja quasi metrisch von Anfang bis Ende durch analysiert, aber bei so VR-Sachen, da weiß halt noch so keiner genau, was funktioniert, wie lang funktioniert das auch, also vielleicht ist es ja so, dass dir bei dem Adlerspiel die ersten 10 Minuten passiert überhaupt nichts, wo wir es gespielt haben, und nach einer Stunde ist dir kotzübel, aus irgendeinem Grund oder so.
Also das wird eh noch ein spannendes Thema, wie lang kann man VR aushalten, ja, oder bis wann tun die Augen weh, da haben die sicherlich auch schon mehr Erfahrungswerte, gerade in sowas wie Funhouse testen die das bestimmt auch im Langzeitbereich, dass mal jemand 4-5 Stunden diese Adler-Demo spielt und dann messen sie irgendwelche Gehirnströme oder so, bin ich mir relativ sicher. Weil dadurch, dass die Brille ja auch noch nicht so richtig hochauflösend ist, egal welches Modell, glaube ich schon, dass das deutlich anstrengender ist für die Augen, wenn dir so ein Flimmerding irgendwie wirklich nur Zentimeter von den Augen entfernt dauernd dich zuballert.
Ja klar, dann ist die Ermüdung höher und du kannst dann ja wahrscheinlich auch messen, wie hoch ist die Fehlerquote, also weil je ermüdeter du bist, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Fehler machst und gibt es bestimmt dann auch schon so Versuche, wo sie dann halt Leute irgendwelche, weiß ich nicht, Reaktionstests oder Fragen beantworten lassen und so. Und dann prüft man halt, okay, wenn er 5 Stunden mit der Brille gespielt hat, dann erreicht er nur noch 80% seiner Leistungskapazität oder so.
Ja, der Sebastian Nuss vom ZDF, der war doch neulich auch bei uns zu Gast und hat über diese 24-Stunden-VR-Demo gesprochen. Und der war ja auch quasi an einem Labor an der Uni, wo die genau solche Sachen machen. Also er musste dann ja auch alle paar Stunden eine Pause machen und so Fragen beantworten. Und er hat es jetzt ja quasi fürs Fernsehen so gemacht, aber genau solche Versuche werden ja da gemacht. Ja.
Gut, aber wie gesagt, ich finde das total cool, dass da überall improvisiert wahrscheinlich auch, aber experimentiert wird.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch bei Ubisoft war natürlich auch so ein bisschen der Grund, dass sie das gezeigt haben. Sicherlich nicht auch nur, um der Presse und irgendwie anderen Leuten Gefallen zu tun, sondern sicherlich auch, um so zu zeigen, hey, wir machen da auch was, wir haben jetzt vielleicht noch nichts angekündigt, aber wir sind da auch mit dabei. Sollte dieser Zug VR möglicherweise losdonnern, dann sind wir da auch mit an Bord, so ungefähr. Mhm. Also das ist ja auch immer was, wo so...
Die Imagegeschichte, ja.
Klar. Ja, genau. Ja, auch Investoren und so. Du musst du das denen halt, weil... Da gibt's halt irgendwelche Investoren oder Großaktionäre oder sowas, die lesen halt einmal in der Zeitung, oh, VR is the next big thing oder sowas, und dann fragen die halt so, ja, was macht ihr denn dabei VR, wenn das jetzt losgeht und sowas bei Ubisoft? Und also das heißt, da wurde sicherlich auch das gezeigt, um so ein bisschen zu zeigen, ja, wir sind da schon auch mit dabei, sollte es da abheben. Gut, alles klar. Dann verabschieden wir uns schon mal und dann schneide ich jetzt gleich hinten noch das Interview mit Patrick Ploth dran, was halt leider wieder auf der Messe aufgenommen wurde, deswegen bisschen mehr Hintergrundgeräusche als jetzt bei uns. Ich hoffe, man kann es trotzdem einigermaßen gut verstehen. Und dann sagen wir Tschüss und viel Spaß im Interview.
Fly like an eagle.
Hi there, I'm sitting here with Patrick Ploth, is that the right pronunciation, from Ubisoft?
Yes, it is.
Okay.
Pretty good, actually.
Oh, thank you. So, you're Canadian and French-Canadian?
Yes, French-Canadian, yes. Born and raised in French, and I learned English when I was an adult, and then making games.
I already know from what I've heard and what I've learned about you before that you worked on several projects in the games industry already, and have a very... interesting career in games. So probably you can tell me and our listeners what you've already worked on and how you ended up at Ubisoft.
Oh, how I ended up at Ubisoft, that's one story. And then after that, then that's another story. The first one is I just wanted to make games. Like, that was my passion. And so at 24, I decided to return to school to learn how to do 3D modeling. Actually, I got hired by UB to work on a game that never came out. I was modeling cars. I was an artist. That was like the best year of my life. It's like, a dream come true. But then I was sitting in the chair, working, being so happy. And then I was looking at somebody else's chair and like, well, those guys, the game designers, they make the game. That's the job I want. And then... And I got really interested in game design, and I was like working as an artist, listening to we had all the GEC talks on the recorded. So I was like, I learned games, and I was really always been a loud mouth, so with comments and having opinions. And what happened is there was a point where I go like, you know what, I want to. What's the process? I want to become a game designer. And go like, oh, Pat, we know that's your passion. So I started to work on the Rainbow Six brand. So my first game as a game designer was Rainbow Six Vegas, where I designed the cover system, everything with the controls, the menus, the squad ordering. That's the stuff I was working on, I designed. And after that...
Which was, by the way, very... new at that time, like the first Rainbow Six with this cover system and you're like shooting from the cover and something. That was something that was unseen before in my, if I remember correctly.
Yeah, well, it came out 1 week after Gears of War, so that was like the days of the cover system. I still have other people that said that that's their favorite cover system, so I'm really proud with that. Then after that, I worked on Vegas 2 as a lead game design and on Assassin's Creed. So I was the lead designer on Assassin's Creed 2. the game director on Brotherhood. So when Patrice first left, I took over the project. So that was my second baby, I would say. So and then after that, I became the creative director on Far Cry 3. So that was like another chapter that started on that. And then after Far Cry 3, I wanted to do something different. So I've done like, I had the feeling I'd done like most of the big franchise. And then there's a point where when you start working on those multiple games, you want to refresh your creativity a little bit, because it's like every shot you try to do your best. So the next year after, you go like, ah, last year we did, it's like I did all my IDs. Ah. So I like to, I'm a guy that really likes to be inspired by a lot of things. So then I started the conception on Shattered Light. And that's also kind of the starting point with where we are now with the Funhouse.
Exactly. So this is the point where things get interesting, is that you worked on all these major big Ubisoft brands, and like from an outside perspective, it seems like, okay, this guy really made it. I mean, he worked on all these Assassin's Creed, Far Cry, so the biggest brands there is for Ubisoft. And suddenly you do something completely different and do something that is completely sort of like an indie project within a big publisher. So what attracted you to do this, well, completely new approach to game design?
Well, I made like 9 AAA games in 9 years. So I feel like I had a good grasp on that, and I wanted a new challenge. So I was trying to prove to myself, or trying like to see the creative. Or doing a super creative, or entertainment. So I feel like I like to keep myself on the edge, to find that entertainment, to be entertained, and then to provide that to people. So that's why, that's really a personal a thing. But I'm also a guy that I enjoy trying new things. Mm-hmm. So that's why the Funhouse is going to be a place for mostly enabling people to do that. Mm-hmm. So for me, that's kind of like a logical it's a logical step in what I think is going to make Ubisoft Montreal a stronger place, stronger game developer. Mm-hmm. Because we're going to have both the AAA games and, like, I would say parallel games also in development. So, and I feel like since I'm coming from the AAA environment that I still like and love, I can bring a certain ambition level to, or that idea of like bringing those small games to their full potential. That's really, for me, that's really exciting. It's not just like, oh, we're really happy we make a small game, but we go like, how can we take the people's concept and idea and turn them into something that will inspire like millions of people.
And so what you actually did is like recently, and this is a very new thing, I think it never already heard of it. So you did the Ubisoft Funhouse, which you already mentioned. So explain in your own words, what is the Ubisoft Funhouse?
So Ubisoft Funhouse is basically a pool of 100 people that can come and go. It's like another project within Ubisoft Montreal. So you know, when people complete a game, so let's say that their Rainbow Six is going to be finishing soon, and then they're going to be reassigned to other project. And then we have one place at Ubisoft Montreal with, you know, 100 people maximum, where we have kind of like an incubator of new ID. So everybody within Ubisoft Montreal can pitch their ID to us. So, and we're there to provide them with support and structure. So for example, somebody that is an accountant, he has a game ID. He's not a creative director, so he doesn't know how to make a presentation or to present ID in a, maybe a coherent way, because he never done that in his life. But if his ID is good, me and my team were there to support, like catch that idea, go like, oh, this is really interesting, catch it, capture it, and then help that person fulfill the potential of the idea. So it's a really collaborative environment, and we're kind of like using lean startup mentality, so iteration on ideas that are more aggressive, pitching your things to people. And but we have more than 2,000 employees at Ubisoft Montreal. So that's 2,000 brains. So that's the thing I like about Ubisoft Montreal. It's like, I think that's our deepest resource. We have those big IPs.
And it's actually quite good that you put this number in perspective, because you think, well, 100 people doesn't seem like a small startup structure. And then you say, but well, there's 2,000 people working here. And then in like comparison to that, yes, 100 people seems small.
And it's 100 people. On currently, we have 5 projects going on in parallel. So that's the teams are relatively small. So it's not, it's never, it's, for us, it's not going to be 100 people project. So it's, that's the DA. Otherwise, that's AAA development in a lot of place. Us, it's multiple projects that is are coming and going, so we can be really fast. It could be that also the same thing with a project doesn't work out, then we just terminate the idea. We want to embrace failure, because and experimentation. So experimentation means that not everything that you're going to try, you're going to succeed. And we want to have people that are comfortable with that. So we're really upfront with them. It's like, okay, we're experimenting with your concept, and if it works, it works. And if it doesn't, then we're successful in, we can have learnings on that, or the market is not ready, or the idea is not, it's not the right timing or whatever. So, it's going to be, like I said, it's like an incubator, accelerator of new ideas.
Is also like job rotation a point of the Ubisoft Funhouse, that you actually say, well, if I put a guy for marketing or an accountant, as you said, for 1 week on creating a game, he probably will understand much better what these people are doing, and that will probably help like better communication within the company, because you see what the other like departments are doing, and it helps you understand. And it kind of like, because I know there's always like trouble within the companies, because the prior people say, why haven't you finished this assets for us? And the marketing will say, well, we have to launch and we have to ship the game on 27th of August. And like the game developers will say, no, we'll still need another month. So I know there's always these forces within a company, like everybody's trying to push the project to his side, because like everybody thinks his own department is the most important one.
Well, I would say it's not. Yes, we do that, but we don't do this necessarily for pitch. Because the idea for me is, if somebody has a game pitch and he wants to do it, then yes, consider it. It's not for 1 week. It's a long-term project. Because maybe so that's why those pitch need to be fueled by passion and knowledge. So if you're really passionate about any subject, then I want to hear about it. So somebody would be passionate about fishing, then I'm like, okay, let's have like a 3-hour conversation on fishing. Why do you love that? And what's the, so, because when people are, we start your ID, I don't want, like, it could be for a year, 2 years, 3 years. Mm-hmm. We don't have like necessarily a deadline. You can keep the team really small for a long time. So that's why it needs to be fueled by passion, because you like, it's not going to be something that in two weeks are going to be like, I'm tired of that subject, let's change. But what we're doing is we established a thing called the Brain Trust, where when people want to pitch an idea or see if their idea is resonating with people, we bring experts from different fields to listen to their pitch. So we got finance people, HR people, creative directors from AAA games, and you sit them at a table, and we want to create an environment where everybody must feel free to speak candidly about the feedback, and the team after has the luxury of applying what was said or not, because they're the owner of their project. So in those meetings, then suddenly we see like a different point of view, because you have maybe it's an artist that is pitching the game, and then he has somebody from business that talks about stuff. Then it's like a new reality for that person, and it I feel like it really used the strength of the people. I feel like that's really important. Yeah, at Funhouse is to maximize the brain power, but the knowledge power that we have. So it's a big. I feel like the studio is like a big brain with a lot of snaps, and you start connecting them, and great stuff comes out.
Because suddenly something big turns up, and it's like the sum is bigger than some of the parts. And,
yes.
So how did your superiors react when you told them, hey, you have to pay 100 guys for a few years from now on just to build something that might work or might not work, and we will have failure, because I think that's something very hard for like superior people, because they want to see products which they can sell.
Yeah.
So how did you convince them actually to build this sort of like creativity space?
Well, I think there's two subjects. The first one is the way we approached it is kind of like standard for, I would say, angel investor or venture capitalist, where you know that you're investing on new stuff. And maybe it's 1 out of 10 that's going to be a breakthrough hit, where you're going to make a lot of, like, a huge success. And there's going to be some that are not going to work. But the idea is to be able to cut the cord loose quick, when like noticing when it works and when it doesn't work. So that's kind of like standard in the, I would say, financial world. So it's not a foreign concept, but in games, it's maybe, different. We're not used to that because AAA games, especially, you go like, okay, we have this big idea. We're going to put a lot of money on it. So they were really receptive on that. That was not, really an issue. How it was pitched, actually is, I came to Eve and Serge and said, like, I have this kind of idea or vision for a culture that we can do and can actually have a clear statement on what the Funhouse could be. And that was after Child of Light. So I finished Child of Light, and then because I started to notice after making a small game the strength and weakness of how things could be different and better. So with experience, so then I went like, okay, you know, this and that, if we could provide like an environment that would be more adapted for those small games, they could actually really flourish. And I had that dream of, or that vision of like, if somebody at Ubisoft Montreal would come up with Minecraft, would we be able to to say yes to him? Like, if that guy goes like, hey, I have this idea about crafting, it's a little blocky stuff, and it's a programmer, and it's like, how would we be able to say yes? And then at the end, you know, Minecraft, it got sold for $2.5 billion. So I feel like it was really important to within Ubisoft Montreal, we're so big, to be able to size those opportunity and be open to it and have an environment where those small ID can have the number one priority. It's like they're going to be treated like they're the most important things, even though, you know, to be realistic, Assassin's Creed and Rainbow Six and they're our core jobs. They're super important. So then I talked to them about that. It's like, I feel like this could be really interesting, groundbreaking. And I have a lot of innovation, and that's it's them that actually came out with, okay, so would you be interested to be a VP for the finance division?
Okay.
And I'm like, yeah. So that's really the story of how it happens.
And to be honest, you don't have to drop these big brands with new games. I mean, just taking Assassin's Creed China, for an example, which is a completely different game mechanic, but it's still an Assassin's Creed game. And I think that's probably one of these games.
I think that I like to say that at Funhouse, we say yes to everything. In terms of, like, no, we're not closing doors. It's like, I think it's really important to be open to opportunities and to listen to opportunities and be... Because we're looking for that. We're looking for new opportunities. So that's why here we have the VR demo, because that's a new opportunity. That's a new market. So we're looking for those things. So us I think it's going to be a mix of new IP, using the big IP for other project, and whatever is appropriate for the game and would make the most sense and make people excited. I think we're, you know, everybody's open for that.
But from what I understand, you won't finish the project. So it's just meant to be an incubator for the ideas. And if it turns out to be a great idea and you'd say, okay, we built a prototype, it's working, it's a fun game, or it looks promising to be a fun game, then probably Ubisoft will say, okay, we have capacities at Ubisoft Shanghai and they are going to build a game out of the idea you had at the Ubisoft Funhouse. So putting that correctly? Okay, not.
No, we're going to actually ship games.
Ah, okay.
It's going, there could be a, you know, best case scenario where the idea is so great that we're willing to invest even more on the title, then that game becomes its own brand, or, and then it will get out of the, like a child, an adult, and go like, you know, we make a game.
Release your child to the world.
And then it becomes its own brand, a little bit like Just Dance, you know, Just Dance, where the first one made with like a couple of months, and then it became one of the major brands at Ubisoft. And that, for me, that's going to be like a big part of the success of seeing we made something that became like a pillar of Ubisoft. That would be that's my dream for what we're doing at Ubisoft, at Funhouse.
Is this, in your eyes, a general trend in the industries that all these big publishers suddenly start to realize the potential of small independent games? And I mean, I put the independent in quotation marks deliberately because...
We're not independent. We're within Ubisoft. We're part of the Ubisoft culture. We're strengthening Ubisoft portfolio. We're just adding another bow or another arrow in the
quiver.
The quiver. Yes. So that's what we're doing. So to be really frank on that. But I feel like, so I cannot speak for other people, but I feel like by being open to new opportunity or to try something different, it creates an environment in the studio that is more creative for everybody. People are sharing more ideas, people are seeing stuff that are different, and then it really inspires people throughout the studio. So I think it's a win-win. So maybe that's why other publishers are starting to get interested into that kind of games.
So can you already tell us when we can expect the first games, which started as ideas at Ubisoft Funhouse?
Well, the first game, the first prototype, you can play it. That's here. It's the VR prototype. So I don't know if you tried it, Eagle Flight. As for announcing any games or anything, it's way too early, and it's not my job.
Okay, so that's the marketing people you have to get back in.
We're getting the PR, marketing involved, and we're part of the culture, and we're part of UB. So we're working together with everybody. We're not rogue or wild. So we're making different games, but within the wonderful Ubisoft family.
All right. Thank you very much for the interview. And I'm really looking forward for the ideas and hopefully great ideas that come out of the Ubisoft Funhouse.
Thanks.
Thank you.